Ich möchte diese Gelegenheit ebenso nutzen und uns ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir ihn gemeinsam erleben dürfen, ob du heute Morgen hier im Saal bist oder von zu Hause aus zuschaust oder zuhörst. Ich wünsche, dass wir an diesem letzten Tag in diesem Jahr noch einmal miteinander gesegnet würden. Natürlich nicht nur heute Morgen in diesem Gottesdienst, sondern auch heute Abend oder heute Nachmittag, wenn wir den Jahresabschluss-Gottesdienst haben werden. Die etwas Älteren unter euch, und ich schließe mich da bereits mit ein, ich meine die Gruppe 40 plus, die werden sich vielleicht an eine Tankstellenmarke namens DEA erinnern. Sie hat besonders in Ostdeutschland Verbreitung gefunden, zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Wir hatten bei uns in der Stadt eine DEA-Tankstelle und gerade in den 90er Jahren hat sie so ihren Höhepunkt gehabt und man versuchte sich von anderen Mitbewerbern dadurch herauszustellen, dass man eben einen besonderen Service angeboten hatte. Der Kunde, der halt dahin gekommen ist, der sollte sich, wenn das auf einer Tankstelle möglich ist, irgendwie wohlfühlen. Ihm sollte geholfen werden. Und kann sich jemand erinnern, wie der Werbeslogan von DEA hieß? Ich glaube, ich habe es gehört. Genau. Es hieß DEA, oder hier ist DEA, hier tanken Sie auf. Nun, mit den Tankstellen ist das, glaube ich, so eine Sache. Vermutlich würden wir lieber darauf verzichten wollen oder sie gar nicht brauchen. Aber gleichzeitig, glaube ich, sind wir froh, dass es sie gibt. Uns allen ist klar, so eine Tankstelle, wenn wir dorthin gehen und unser Auto auftanken, das verlangt uns gewisse Opfer ab. Nicht nur die Zeit, die wir investieren, sondern in besonderer Weise ja finanzieller Art. Gleichzeitig wissen wir, ohne diese Opfer geht es nicht. Es hilft alles nichts. Ignorieren wir die Tankstelle konsequent und permanent, wird es, sofern wir auf ein Auto angewiesen sind, früher oder später zu Problemen führen. Das ist uns allen ganz klar. Wir brauchen diese Tankstellen. Ihr Lieben, ich möchte es nicht an dem gebotenen Respekt fehlen lassen. Aber wisst ihr, auch wir in unserem Leben brauchen diese Tankstellen. Und ich möchte das Beispiel wirklich als ein Bild gebrauchen. Wir brauchen sie, um in unserem Leben auftanken zu können. Und genau genommen tun wir das eigentlich jeden Abend, wenn wir uns ins Bett legen. Wir tun es, damit unser Körper sich erholen kann, damit der Körper eben auftanken kann. Unser Arbeitgeber, er gewährt uns im Jahr Urlaubstage. Wir haben sogar einen gesetzlichen Anspruch darauf. Warum? Zeit der Erholung, damit wir auftanken können. Und sagt mal, wie war das eigentlich bei der Schöpfung? Ihr Lieben, an wen hat Gott gedacht, als er den siebten Tag heiligte und segnete? Brauchte Gott in erster Linie diese Zeit der Erholung? Oder hat Gott vielleicht in erster Linie an uns Menschen gedacht? Einen Tag in der Woche, wo wir nicht arbeiten brauchen, wo wir ruhen von unserer Arbeit. Wir haben heute einen gesetzlichen Ruhetag in der Woche. Seht mal, das alles ist Zeit, um aufzutanken. Und doch, ich habe mich in meiner Vorbereitung an den letzten Jahresabschlussgottesdienst erinnert. Und da kamen mir einige Zeugnisse in Erinnerung, wo ein und der andere von euch sagte, ich hatte im vergangenen Jahr das Gefühl, dass mein Akku leer ist. Trotz Urlaub im Jahr, trotz dem freien oder arbeitsfreien Sonntag, trotz der Erholung in der Nacht, gibt es eben Zeiten, wo wir manchmal besondere Erholung brauchen, wo das Maß an Erholung eben nicht ausreicht. Und in diesem Sinne habe ich heute Morgen mein Thema wie folgt gewählt: Zeit aufzutanken. Und die Lesart dieses Themas, sie kann ja zweierlei sein. Es kann in etwa heißen, es ist Zeit, um aufzutanken. Und so lautet mein erster Hauptgedanke. Die andere Möglichkeit, dieses Thema zu verstehen, kann sein, nimm dir die Zeit, um aufzutanken. Das ist mein zweiter Hauptgedanke. Und als drittes möchte ich dann wirklich nur ganz kurz oder bewusst ganz kurz auf den Punkt eingehen, warum diese Zeit aufzutanken für uns so wichtig ist. Ich möchte uns einen Bibelabschnitt oder einen Textwort heute Morgen aus Matthäus Kapitel 14 lesen. Möchte den Kontext kurz umreißen, wirklich nur ganz kurz. Und zwar wird uns hier in diesem Kapitel 14 unter anderem geschildert, dass Jesus ein großes Wunder getan hat. Er hat 5000 Männer, zuzüglich der Frauen und der Kinder, die anwesend waren, mit einem Speiswunder versorgt. Er hat aus 5 Broten und 2 Fischen so viel gemacht, dass die ganze Menschenmenge, die ihm gegenüberstand, davon essen konnte. Und ich möchte aus dieser Begebenheit, die uns geschildert ist, die Verse 22 und 23 lesen. Und der Zeitpunkt ist der, dass diese Speisung gerade stattgefunden hat. Und jetzt heißt es hier in Vers 22 wie folgt: Und sofort drängte Jesus seine Jünger ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmenge entlassen hätte. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Mein erster Hauptgedanke lautet: Es ist Zeit, um aufzutanken. Und ich möchte mich hier an unserem Textwort orientieren. Und wenn du dir dieses Bibelwort vor Augen hältst, Vers 22, ich werde das gleich noch einmal hier an die Wand projizieren, dann zwängt sich uns doch irgendwie die Frage auf, warum diese Eile? Der Vers 22 beginnt damit, dass Matthäus schreibt, und sofort drängte Jesus seine Jünger. Und ich frage mich wirklich, jetzt haben wir zu viel, warum diese Eile? Ihr habt die erste Antwort darauf schon gesehen. Eine Antwortmöglichkeit wäre die: Es war schon spät am Abend. Die Evangelisten, die von dieser Speisung der 5000 erzählen, sie berichten davon, dass Jesus den ganzen Tag auf den Beinen war. Er predigte, er heilte die Kranken, die zu ihm gekommen sind, er vollbrachte das Wunder der Speisung der 5000. Den ganzen Tag über war Jesus quasi auf Empfang. Und ich glaube, viele von uns können sich damit identifizieren. Nicht in dem Sinne, dass wir lange Predigten halten, dass wir Kranke gesund machen, dass wir Wunder tun, aber einen ganzen Tag auf den Beinen zu sein, einen ganzen Tag beschäftigt zu sein, einen ganzen Tag gefordert zu sein. Viele Mütter, viele Väter und ich glaube auch viele Kinder, junge Erwachsene wissen, was das bedeutet. Und es sieht ganz danach aus, dass Jesus nach diesem ausgefüllten Tag einfach nur noch Zeit für sich haben wollte, Zeit für Gemeinschaft mit dem Vater. Und deswegen drängt er die Jünger, dass sie ins Boot steigen und schon einmal hinüberfahren. Er will zurückbleiben. Nun, das ist eine Antwortmöglichkeit oder vielleicht eine Seite der Wahrheit. Andererseits zeigt uns der gesamte Textzusammenhang, dass Jesus sich nach Gemeinschaft mit dem Vater sehnte. Und zwar, wenn wir einfach in dem gleichen Kapitel ein bisschen weiter zurückgehen würden, würden wir feststellen, dass Jesus sich an diesem Tag, und ich vermute, dass das am Morgen des gleichen Tages gewesen war, dass Jesus seine Jünger eingesammelt hat, sie mit ihnen ins Boot stieg, um ans Ostufer des Sees Genezareth zu fahren. Warum? Sie kamen von einem Einsatz zurück. Sie hatten Jesus viel zu berichten, sie hatten Jesus viel zu erzählen. Und wenn wir diese Begebenheit in dem Evangelium Markus lesen, dann stellen wir fest, dass die Menschen immer um sie herum waren. Und das war so heftig, dass sie noch nicht mal Zeit zum Essen fanden. So schildert es Markus. Und jetzt nimmt Jesus seine Jünger und sagt, kommt, lasst uns ans Ostufer fahren, wir brauchen Zeit für uns. Wir brauchen Zeit zur Ruhe, wir brauchen Zeit für die Erholung. Sie steigen ins Boot, sie wollen die Volksmenge hinter sich lassen und sie rudern jetzt an das Ostufer, um sich dort einen stillen Ort, bei Bethsaida heißt es, einen stillen Ort zu suchen, um dort Gemeinschaft zu haben. Aber ihr wisst als Leser der Bibel, dass die Ereignisse einen ganz anderen Verlauf nahmen. Noch ehe sie das Ostufer erreichten, war die Volksmenge schon da. Und Jesus steigt aus dem Boot und die ganze Volksmenge umgibt ihn. Sie bringen ihre Kranken, sie hängen an Jesus. Und es heißt, dass als Jesus diese Volksmenge sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn es sah für ihn aus, dass diese Menschen waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es kam ganz anders, als Jesus das erwartet hatte. So, und dann beginnt dieser lange Tag, wo er predigt, die Wunder tut und dergleichen mehr, das, was wir gerade schon betrachtet haben. Mit anderen Worten, die Ruhezeit, die Jesus mit seinen Jüngern nehmen wollte, sie wurde unterbrochen. Es kam letztlich nicht dazu. Und als der Tag sich zu Ende neigte, als der Abend kam, deswegen heißt es jetzt, dass Jesus die Jünger ins Boot drängte, dass sie wieder hinüberfahren sollten ans Westufer. Aus diesem Grund diese Eile. Jesus hatte Sehnsucht, mit dem Vater allein zu sein. Und was mich an dieser Geschichte oder an diesen wenigen Versen, die wir hier betrachten, beeindruckt, ist eben die Tatsache, dass Jesus diese Umstände, wie sie entstanden sind, nicht einfach so hinnimmt, sondern er räumt seinem Bedürfnis, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, dennoch höchste Priorität ein. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, diese Eile, aus diesem Grund dieses Drängen, weil er Zeit zum Auftanken braucht. Es ist Zeit aufzutanken. Es ist Zeit aufzutanken, weil unsere Kraft begrenzt ist. Und das ist etwas, was wir auch aus dem Textzusammenhang ganz klar erkennen können. Unsere Kraft ist begrenzt, das weiß jeder von uns, weil unser Körper uns das recht schnell zeigt und wir geübt sind, darauf zu reagieren. Ja? Wenn du im Alltag stehst, deinen Aufgaben nachgehst und an den Punkt kommst, wo dein Körper einfach nicht mehr kann, dann lässt du Arbeit Arbeit sein und du setzt dich in einen Sessel, du legst dich auf dein Sofa und du legst die Füße hoch, weil dein Körper das braucht. Weil unsere Kraft begrenzt ist. Bei Jesus, und hier komme ich jetzt auf den Textzusammenhang, sehen wir, dass ganz viele Ereignisse zusammentrafen, die Jesus forderten, die nicht nur seine körperliche Kraft forderten, sondern die auch seinen Geist forderten. Und dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass Jesus eben auch Mensch war, ein Mensch war wie wir. Und ich bin überzeugt, dass Jesus eben als Mensch auch dieses Empfinden hatte, körperlich erschöpft zu sein. Er wusste, wie sich das anfühlte. Auch Jesus, er musste mit dieser Situation umgehen. Aber lasst uns einmal schauen, was Jesus in dieser Zeit letztendlich alles begegnete. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, oder es hilft uns vor Augen zu halten, dass wir dieses Geschehen einmal zeitlich einordnen. Und zwar befinden wir uns hier in dem dritten Jahr des öffentlichen Wirkens Jesu. Dieses dritte Jahr wird auch als das Jahr des Widerstands genannt. Das heißt, es formierte sich in Israel Widerstand gegen Jesus, gegen die Lehre. Da wurden Stimmen laut, die wollten ihn töten. Man wollte ihm aus dem Weg schaffen, weil man gesehen hat, das, was man erhoffte, dass Israel von der Macht der Römer befreit würde, das tat er nicht, mitnichten tat er das. So, Jesus ist hier im dritten Jahr, er hat viel erlebt mit den Menschen, er hat viel Wunder getan, er ist viel umhergereist. Und jetzt beginnt für ihn quasi ein ganz besonderes Jahr, das Jahr des Widerstands. Es war für ihn das herausforderndste Jahr gewesen. Wir lesen, und ich beziehe mich, wenn ich hier Kapitelangaben mache, beziehe ich mich hauptsächlich auf das Matthäusevangelium. Und wenn du das zu Hause einmal nachgehen möchtest, kannst du das gerne tun. Wir lesen in Kapitel 11 zum Beispiel, dass Jesus abgelehnt wurde, dass man seine Predigt eben nicht angenommen hat in einigen Städten Galiläas. Da gibt es die Wehrufe über Chorazin, da gibt es den Wehruf über Kapernaum. Das ist etwas, was Jesus beschäftigt hat. Warum nehmen die Menschen ihm die Predigt nicht ab? Warum glauben sie ihm nicht? Das hat Jesus ja wahrgenommen. Darüber hinaus kam es immer wieder, und ich hoffe, ihr seht das auch so, zu Streitgesprächen mit den Pharisäern, auch mit den Schriftgelehrten. Man stellt ihn immer wieder vor Herausforderungen, man fragt ihn immer wieder, warum halten sich deine Jünger nicht an die Gesetze Moses? Warum hältst du dich nicht daran? Und wie kannst du es wagen, dich als den Sohn Gottes zu bezeichnen? Und immer wieder ist Jesus im Austausch mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Sie gehen sogar so weit, sie lästern ihn. Sie unterstellen ihm, dass er die Wunder durch die Kraft des Satans tut. Sie lästern Gott, sie lästern den Heiligen Geist, durch den Jesus ja letztlich wirkte. Dann lesen wir, dass Jesus trotz all dieser Situation seinen Dienst treu erfüllt. Er predigt, und mir scheint es so, zu allen Gelegenheiten. Kapitel 13, diese vielen Gleichnisse, über die Jesus da spricht. Ja, Jesus, er geht seiner Arbeit nach. Er hört nicht auf, obwohl er so viel Ablehnung findet. Dann erfährt er, Kapitel 13 berichtet uns eben davon, die Enttäuschung in Nazareth. Das ist ja seine Heimatstadt, wo er auch unterwegs ist. Und die Menschen dort, sie lehnen ihn ab. Es geht sogar so weit, dass seine eigenen Familienangehörigen ihm nicht glauben, Zweifel haben. Und das alles erlebt Jesus eben auch als Mensch. Und das heißt, er kann dort nicht viele Taten tun. Dann, wenn wir weitergehen, Kapitel 14, da sehen wir, dass Jesus von der Trauer um Johannes, den Täufer, ergriffen wird. Herodes hat ihn hinrichten lassen. Dieser Johannes war ja sein Vorläufer gewesen. Und als Jesus jetzt erfährt, Herodes hat ihn hinrichten lassen, ich glaube, da dämmert Jesus, dass es für ihn nicht mehr lange dauern wird, dass auch er sein Leben lassen wird. Und ihr Lieben, Jesus, er war Mensch. Ich glaube, er sieht sein Ende deutlich vor Augen gestellt. Das alles, das prasselte auf ihn herein. Und dann kommt noch etwas dazu. Und ihr Lieben, ich möchte uns dazu aus dem Johannesevangelium, ich habe diesen Vers nicht mitgebracht, ich möchte ihn uns nur kurz lesen. Es ist die gleiche Begebenheit, die Speisung der 5000, und Auch hier finden wir uns bei den Versen, die ich gleich lesen werde, da wieder, dass diese Speisung geschehen ist. Und jetzt heißt es im Johannesevangelium Vers 14 wie folgt: Als nun die Menschen das Zeichen der Speisung sahen, das Jesus tat, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Wir haben hier eine ergänzende Information, die Matthäus und auch Markus und Lukas uns verschweigen. Aber ihr Lieben, was bedeutete das für Jesus, dass die Menschenmenge ihn jetzt zu einem König machen wollte? Was meint ihr? Was bedeutete das für Jesus? Keiner eine Idee? Bitte? Eine Enttäuschung? Es könnte sein, ja. Aber wisst ihr, ich glaube, hier erleidet Jesus eine weitere Versuchung. Krone ohne Kreuz. War es nicht der Teufel, der ihn zurück in Matthäus 4 mit der gleichen Versuchung begegnete? Ich mache dich zum König. Alles soll dir gehören. Alles soll sich vor dir beugen. Und hier noch ein Versuch. Ihr Lieben, der Herr, er ist so angegriffen. Er steht so unter Druck, wenn ich das so mit meinen Worten wiedergeben kann. Und jetzt noch diese Versuchung, König ohne Kreuz. Jesus, er ist Mensch. Glauben wir, dass er dieses Empfinden hatte, körperlich schwach zu sein, mental Kraft zu brauchen? Es ist Zeit, aufzutanken. Und ich glaube, wir können mit Jesus nachempfinden. Ihr Lieben, und es ist so wichtig für uns, dass wir bei all unseren Aufgaben und bei all unserem Tun unseren inneren Menschen im Blick haben. Und es beeindruckt mich, dass Jesus eben in dieser Situation nichts anderes will, nichts anderes wünscht, als allein zu sein mit seinem Vater. Nichts anderes sehen, nichts anderes hören, nicht irgendwo entspannt sich zurückziehen. Nein, nur allein mit dem Vater zu sein. Denn dieses Alleinsein mit dem Vater war die Tankstelle für sein Leben. Das war der Moment, wo Jesus aufgetankt hat. Das war der Moment, wo er neue Kraft bekommen hat. Wisst ihr, ich habe mir hier eine Frage gestellt und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Sagt mal, ist Nichtstun Entspannung für unsere Seele und für unseren Geist? Ihr seid euch so unschlüssig wie ich. Bitte? Für den Leib vielleicht, ja. Hier war noch eine Meldung. Nur kurz, ja. Mir scheint es auch so. Und wisst ihr, manchmal tut es mir gut. Und Gott hat mich hier damit gesegnet, dass ich sehr gut abschalten kann. Nach einem Tag im Büro, ich kann mich ins Auto setzen und an nichts denken. Einfach nur nach Hause fahren. Ich kann das und ich merke, es tut mir gut. Aber ich fand es sehr gut, dass ihr sagt, für eine Zeit oder vielleicht. Denn es gibt nicht umsonst dieses Sprichwort, Müßiggang ist was? Aller Laster Anfang. Und ihr Lieben, jedes Laster beginnt in unseren Gedanken. Ja? Deswegen glaube ich, dass Nichtstun nicht wirklich oder nicht vollendet Erholung für den Geist und für die Seele ist. Ich hörte kürzlich jemanden sagen, ja, weißt du, so zur Entspannung bin ich auf YouTube gegangen und habe mir ein paar Videos angeguckt. Ihr Lieben, ist das Entspannung für den Geist? Dieses Nichtstun, dieses sich berieseln lassen? Mitnichten. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass wir das gar nicht mehr können, nichts zu tun? Du bist in der U-Bahn oder im Bus unterwegs. Wie viele Menschen tun wirklich nichts? Wir haben das Handy, das Tablet vor Augen und wir lassen uns berieseln. Unser Geist ist aktiv. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass eben die ganzen sozialen Medien nicht zur Entspannung für Geist und Seele taugen. Halte dir das vor Augen, mach dir das wichtig. Begrenze deine Zeit an der Stelle. Es wird dir persönlich helfen. Denn die Tankstelle des inneren Menschen, sie ist eine andere. Und wir lesen es von Jesus in diesem Vers 23. Er, Jesus, stieg, als er die Menschenmengen entlassen hatte, stieg er alleine auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Das war die Zeit für Jesus, in der er aufgetankt hat. Es ist die Zeit, in der er mit dem Vater Gemeinschaft hatte, der mit dem Vater Zeit verbrachte. Und ich glaube, ihr wisst sehr wohl, was damit gemeint ist, wie wir das heute handhaben können, wie wir heute Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und wisst ihr, es wird mehrfach in diesem einen Vers betont, dass Jesus allein war. Das heißt, ihn störte in dieser Zeit ließ er sich durch nichts und durch niemanden stören. Er besprach mit dem Vater die Ereignisse der Vergangenheit, die ihn bewegten. Er sprach über die Versuchung, die er gehabt hat. Er sprach über die Trauer des Johannes. Und ich muss vielleicht ein Vielleicht davor setzen. Ich weiß es ja nicht und ich möchte nicht zu viel in den Text hineinlegen. Aber ich stelle mir das so vor, dass Jesus das alles mit seinem Vater besprochen hat. All das, was wir gerade betrachtet haben. Und warum tat er es? Ihr Lieben, wird der Vater zu all dem geschwiegen haben? Wird der Vater nichts gesagt haben? Ich bin überzeugt, dass Jesus merkte, wie er durch die Gemeinschaft mit dem Vater Erneuerung fand, wie seine Kraft erneuert wurde, wie Jesus eben in dieser Situation wieder aufgetankt hat, wie er gestärkt wurde an seinem inneren Menschen. Woran erkennen wir das? Gegen Morgen macht Jesus sich auf. Wir wissen nicht, ob er eine Stunde geschlafen hat, ob er zwei Stunden geschlafen hat. Aber gegen Morgen macht er sich auf und arbeitet weiter und wirkt weiter und tut weiter Wunder und er predigt weiter und er macht seinen Dienst weiter. Er hat neue Kraft. Das war Jesu Tankstelle gewesen. Deswegen, ihr Lieben, ist es wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, um aufzutanken. Und ausgehend von diesem Vers 23 möchte ich uns mitgeben, und ihr Lieben, ich richte dieses Wort auch an mich, lass es dich etwas kosten. Lass dir die Zeit mit Jesus, mit Gott in der Gemeinschaft wirklich etwas kosten. Wir lesen hier von Jesus, er stieg auf einen Berg. Ich habe mich gefragt, hätte er nicht unten bleiben können? Die Menschen waren doch weg. Aber Jesus steigt auf einen Berg. Das hat ihn Anstrengung gekostet. Das hat ihn Arbeit gekostet. Warum hat Jesus das getan? Wäre es möglich, dass jemand des Weges käme? Sie waren am Ufer gewesen. Da war Bethsaida nicht weit entfernt. Wäre es möglich, dass Jesus gestört worden wäre? Es war Jesus wichtig, auf einen Berg zu steigen. Wir sehen ganz deutlich, dass Jesus, ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, die Umstände nicht einfach so hinnimmt. Er hätte sehr wohl sagen können, ach Mensch, gerade ist ein bisschen viel zu tun. Jetzt mit den Jüngern mit ins Boot, ich werde mich hinten reinlegen, die Jünger werden rudern und dann ans andere Ufer. Aber Jesus, er nimmt diese Umstände nicht einfach so hin. Er lässt es sich etwas kosten, Zeit mit dem Vater zu verbringen. Jesus ist sich im Klaren darüber, dass seine Kraft als Mensch eben begrenzt war und er von der Gemeinschaft abhängig war. Und so wie ein beliebiges Auto von einer Tankstelle abhängig ist, ihr Lieben, so sind auch wir, unser innerer Mensch, abhängig von der Gemeinschaft mit Jesus, von der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, die wir durch den Heiligen Geist wirklich haben können. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir uns diese Zeit nehmen wollen, dass wir uns einfach loseisen. Und ich denke, ihr versteht, wie ich das meine, dass wir uns loseisen von unserem Alltag, dass wir versuchen, ganz bewusst den Alltag eine Zeit lang hinter uns zu lassen, dass wir vielleicht in Gemeinschaft mit unserem Ehepartner, das ist möglich. Jesus, er ist ja auch mit den Jüngern ans Ostufer gefahren, um diese Gemeinschaft zu haben. Aber sie wurde unterbrochen, sie wurde gestört und danach die Gemeinschaft allein mit dem Vater. Aber ihr Lieben, lasst uns Sorge dafür tragen, dass wir uns loseisen. Lasst es uns etwas kosten, dass wir uns anstrengen, diese Zeit zu finden, uns diese Zeit, und manchmal ist es vielleicht so, dass wir diese Zeit in unserem Alltag wirklich freischaufeln, dass es uns gelingt, den Alltag einfach auch mal ruhen zu lassen. Für uns kostet das vielleicht manchmal Überwindung, aber ihr Lieben, ich glaube, es muss sein. Wir sehen unsere ganzen Aufgaben, wir sehen unsere begrenzte Zeit und in der Folge stressen wir uns. Das ist etwas ganz Natürliches. Und ich glaube, die meisten von uns wissen, was Stress im Alltag letztendlich bedeutet. Aber wir müssen uns zwingen, den Alltag ruhen zu lassen, um auftanken zu können, damit unsere innere Seele auftankt, unser innerer Mensch auftankt. Und ihr Lieben, das ist kein Aufruf zur Vernachlässigung unserer Pflichten, die wir haben. Aber wisst ihr, Matthäus 6,33 gilt auch hier. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit. Alles andere, so sagt Jesus, das wird euch zufallen. Jesus wird dafür sorgen, dass wir unseren Pflichten nachkommen, weil er weiß, was wir brauchen. Es ist wichtig, dass wir uns einen geeigneten Ort suchen, wenn wir Zeit auftanken. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, wenn Jesus, wie wir das in der Einleitung gehört haben, davon spricht, dass wir in unser Zimmer gehen sollen und die Tür zuschließen sollen, dann können wir das wörtlich nehmen. Ganz gewiss, das kann der Ort sein und es ist gut, wenn du in deiner Wohnung, in deinem Haus einen Platz eingerichtet hast, wo deine offene Bibel liegt. Ich erinnere mich gerade daran, wenn ich hochkam zur Oma in die Küche, da wusste ich, auf dem Tisch in der Küche oder auf dem Fensterbrett, das direkt daran angrenzte, da lag ihre Bibel. Das war der Ort, wohin sie sich zurückzog. Das mag uns vielleicht merkwürdig erscheinen, warum eine Küche, aber für sie war das der Ort, wo sie saß, wo sie las, wo sie kniete. Wir brauchen diesen Ort, wo wir ungestört sind. Lass das eine Ecke in deinem Haus sein, wo du abgeschottet bist, ja, wo du eine Tür schließen kannst. Vielleicht hast du einen Bibelvers an der Wand, der dich in die Gemeinschaft mit Gott zieht. Vielleicht hast du einen Aufstellkalender am Tisch stehen, ein Andachtsbuch da liegen, das dich in die Gemeinschaft mit Gott zieht. Wir brauchen diesen besonderen Ort, wo wir allein sein können mit ihm. Und was ganz wichtig ist, wir sprachen gerade über die Medien, die unsere Aufmerksamkeit fordern. Schalte in diesem Fall dein Telefon aus. Schalte dein Tablet aus. Du brauchst es nicht mitzunehmen. Und dann suche nicht nur nach einem geeigneten Ort, nimm dir Zeit dafür. Lass dich in dieser Zeit wirklich nicht hetzen oder lass dich in dieser Zeit nicht stressen. Jesus, er hatte so viel zu tun, dass seine Zeit begrenzt war. Und doch nahm er sich diese Zeit. Er war am Abend allein und er blieb es bis etwa zur vierten Nachtwache. Und die vierte Nachtwache, es war die letzte, die Juden teilten die Nacht in vier Zeiteinheiten ein. Und die vierte Nachtwache, es war die letzte, von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr. Und mit 6 Uhr brach der Tag an. Und das heißt, bis zur vierten Nachtwache war Jesus auf dem Berg allein. Wie gesagt, ob er die ganze Zeit betete, wir wissen es nicht, aber ich nehme es an. Andere Bibelstellen, sie belegen das eigentlich oder sie deuten darauf hin. So, Jesus nahm sich Zeit und das ist wichtig für uns, dass wir uns eben auch diese Zeit nehmen, dass wir uns nicht unter Druck setzen, wenn wir selbst auftanken wollen. Was wichtig ist, ihr Lieben, wir sollten uns dabei eben nicht unterbrechen lassen. Zweimal der Hinweis hier in Vers 23, dass Jesus eben allein war, den ganzen Abend über. Und das wird für uns, glaube ich, sehr herausfordernd sein, wenn wir Familie haben, wenn wir Kinder haben, einen ganzen Abend allein zu sein. Aber wisst ihr, für die Zeit, wo wir auftanken, lasst uns dafür Sorge tragen, dass diese Zeit eben nicht unterbrochen wird. Dass diese Zeit nicht unterbrochen wird, aber wir müssen und wir sollten damit rechnen, dass es so kommen kann. Denn der Teufel, er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um genau das zu erreichen. Und manchmal ist das so trivial. Wisst ihr, ich folge meinem Leseplan, ich habe den Leseplan auf dem Tablet. Und bevor ich diese App mit dem Leseplan öffne, sehe ich ganz viele andere Apps, die da auch da sind. Und manchmal klickt man, bevor man anfängt, die Bibel darauf zu öffnen, auf eine andere App. Und schon hast du deine Zeit unterbrochen. Schon schweifst du ab, schon bist du unterwegs. Weißt du was? Rechne damit. Rechne damit, dass der Teufel Situationen schaffen wird, um dich abzulenken, um genau das zu erreichen, dass du deine stille Zeit eben nicht haben kannst. Aber es ist für uns eben enorm wichtig, dass wir unsere stille Zeit haben. Es ist für uns enorm wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für unsere ganz persönliche Seelsorge. Und es gibt eben diese Zeiten, ihr Lieben, wo wir es einfach nicht aufschieben dürfen. Und diese Zeit allein mit Gott ist nichts anderes als persönliche Seelsorge. Unser innerer Mensch, wenn er in einer Beziehung mit Christus lebt, er braucht diese Gemeinschaft. Deswegen ist es wichtig, dass es diese Zeit in unserem Leben wirklich gibt und dass wir sie nicht aufschieben, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass es uns ein Bedürfnis ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und weißt du, wenn du dieses Bedürfnis nicht empfindest, wenn du es nicht hast, dann darfst du Gott darum bitten, dass er dieses Bedürfnis weckt, diesen Hunger nach der Gemeinschaft, dieses Verlangen nach der Gemeinschaft, dass er es weckt. Aber wenn wir unsere persönliche Seelsorge aufschieben, hat der Teufel ein leichtes Spiel mit uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen und dass wir uns darin nicht unterbrechen lassen. Wir haben gelesen, dass es bei Jesus so kam, dass er unterbrochen wurde. Was tat er danach? Er ging dorthin zurück, wo er unterbrochen wurde und er holte die Zeit nach. Er war auf dem Weg, allein zu sein, mit den Jüngern Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann diese große Volksmenge und dann kehrt Jesus dahin zurück, was er eigentlich vorhatte, Gemeinschaft mit Gott. Er holte es wieder auf. Und deshalb, ihr Lieben, lasst es uns zu einer Gewohnheit machen, diese Zeit mit Gott, zu einer Gewohnheit im neuen Jahr. Wir schließen heute ein Jahr ab, das nächste Jahr, es, wenn Gott es uns erleben lässt, es beginnt morgen. Lasst uns gute Vorsätze fassen. Und weißt du was, ein Vorsatz könnte so aussehen, dass du die ersten 20 Minuten, sofern du berufstätig bist, die ersten 20 Minuten deines Nachhausekommens dazu verwendest, um aufzutanken. Reserviere diese Zeit fest ein. Sprich mit deinem Ehepartner darüber. Weise deine Kinder darauf hin, dass du in dieser Zeit allein für dich sein möchtest. Und nutze diese Zeit, um Kraft für deine Pflichten am Abend zu tanken. Nutze diese Zeit, um Gott um Weisheit zu bitten für den Umgang mit deinen Ehepartner, für den Umgang mit deinen Kindern. Bitte um Stärkung deines Glaubens. Und weißt du, du wirst merken, wie dich diese Zeit selbst verändert, wie Gott diese Zeit segnet. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du kleine Kinder hast, dass dir das nicht möglich ist. Aber weißt du was, dann such dir einen Ort auf deinem Nachhauseweg, von deinem Arbeitsplatz, wo du vielleicht mit deinem Auto stehen bleiben kannst, wo, wenn du zu Fuß bist, wo du auf einer Parkbank dich hinsetzen kannst und ganz bewusst dir Zeit zur Stille nimmst. Das muss nicht immer dein Zimmer sein. Aber zeige Gott, dass es dir wichtig ist. Es kann sein, dass du einen kleinen Umweg machst durch ein Waldstück, aber dass du Zeit allein mit Gott hast. Und mach dir das zu einem ganz persönlichen Vorsatz für das neue Jahr. 20 Minuten jeden Tag. Und wenn du merkst, du brauchst mehr Zeit, Gott wird dir diese Zeit schenken. Ich glaube das und ich bin überzeugt davon und ich erlebe es mitunter auch so. Aber ihr Lieben, diese Predigt ist letztlich auch eine Predigt für mich, weil ich weiß, dass ich das brauche. Ich brauche diese Zeit und ich bitte den Herrn darum, dass er mir diese Zeit schenkt und uns allen diese Zeit schenkt. Und dann eine andere Möglichkeit oder vielleicht eine weitere Möglichkeit. Wähle einen Tag in der Woche, an dem du dir etwas mehr Zeit nimmst als diese 20 Minuten. Wähle diesen Tag ganz bewusst, um über deine letzten 6 Tage nachzudenken. Wähle diese Zeit, um zu erörtern, was hat dich beschäftigt, was war dir in diesem Tag wichtig, was hast du vielleicht vergessen, war da ein Gebetsanliegen, das du nicht vor Gott gebracht hast, hast du einem Menschen versprochen, für ihn zu beten und hast das versäumt. Wähle dir diese Zeit des Auftankens, nimm dir ganz bewusst diese Zeit. Frage dich, was ist gerade aktuell? Was ist wichtig, dass du dafür betest? Denke an dich, an dein Umfeld, an deine Familie, an deine Nachbarn, an die Gemeinde. Aber nimm dir diese Zeit, zieh dich zurück, ganz bewusst, Zeit zum Auftanken. Mach es dir zu einer Gewohnheit, täglich, wöchentlich, immer wieder wiederkehrend. Erlebst du Stresszeiten in deinem Alltag? Dann nimm dir Zeit zum Auftanken. Mach es dir zu einer Gewohnheit. Erlebst du Versuchungen oder Anfechtungen in deinem Alltag? Dann nimm dir gerade dann Zeit zum Auftanken. Erscheint dir, dass deine ganze Arbeit umsonst ist, dass deine Arbeit womöglich keine Frucht trägt? Dann nimm dir gerade dann Zeit zum Auftanken. Erlebst du Ablehnung, erlebst du Enttäuschungen, dann nimm dir gerade dann Zeit zum Auftanken. Denn diese Zeit, ihr Lieben, sie ist wichtig. Diese Zeit, sie ist wichtig für dein Leben, für dein geistliches Leben, für deinen Glauben. Denn diese Zeit, sie gibt dir neue Kraft. 2016 war ich auf einer Dienstreise, bin mit dem Firmenwagen unterwegs gewesen, musste nach Frankreich fahren und da es relativ nah an der Grenze war, habe ich mich dazu entschlossen, mit dem Auto zu fahren. Das Problem war, dass die Tankanzeige an unserem Firmenwagen nicht funktionierte oder nicht richtig funktionierte. Ich wusste das nicht. Ich war schon auf Reserve, ich hatte noch eine Reichweite von etwa 50 Kilometern und bis zu meinem Hotel waren es nur noch 9 Kilometer. Und so bin ich einfach weitergefahren und bleibe mitten auf der Autobahn stehen, weil der Tank leer war. Und ihr Lieben, es ging nichts mehr weiter. Nichts. Es regnete, es war spät am Abend, ich verstand die Sprache nicht, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und in einem Kilometer Entfernung war die Tankstelle. Sie war so nah, ich hätte nur hingehen brauchen und mir einen Kanister besorgen brauchen. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Tankanzeige nicht richtig funktionierte, dass der Tank restlos leer war. Und ihr Lieben, so kann es uns in unserem geistlichen Leben gehen. Wir haben keine Kraft, wir sind am Ende. Unser Tank ist leer und die Tankstelle, sie ist da. Aber du musst sie nutzen, du musst hingehen, du musst auftanken. Und weißt du was? Du bekommst neue Kraft. Und das ist wichtig, denn mit leerem Tank kommst du nicht weiter. Du bekommst neue Kraft und diese Kraft Gottes, sie hilft dir zu überwinden. Sie hält dich davor zurück, aufzugeben. Wisst ihr, ich finde das, es begeistert mich. Wir finden so viele Beispiele in Gottes Wort. Ich werde mit einem Beispiel schließen, wo uns einfach diese Zeit des Auftankens davon abhält, aufzugeben. Du bekommst nicht nur neue Kraft, diese Zeit in der Gemeinschaft mit Gott, sie öffnet dir den Blick für dich selbst oder für uns selbst und für unseren Nächsten. Ihr Lieben, sie öffnet den Blick für uns selbst, weil wir erkennen, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Das wirst du erkennen, wenn du Zeit mit Gott verbringst, weil du leer bist. Ohne ihn kannst du nichts tun. Aber wisst ihr, was mich beeindruckt hat? Wenn wir diese Begebenheit, die wir heute Morgen betrachten, nach Markus 6 lesen, dann steht dort in Vers 48, vielleicht Vers 47, 46. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See, das Boot mit den Jüngern. Und er, Jesus, war allein an Land. Und jetzt kommt es. Da sah er, dass sie Not litten im Rudern. Ihr Lieben, Zeit allein mit Gott öffnet unsere Augen für den Nächsten. Und vielleicht hat der Herr einen Auftrag für dich. Vielleicht möchte der Herr dich irgendwo einsetzen. Vielleicht möchte der Herr dich irgendwo gebrauchen. Weißt du, das ist die Gelegenheit, wo er deine Augen für den Nächsten öffnen kann. Deswegen ist die Zeit allein mit Gott wichtig für dich. Diese Zeit, sie macht uns auch für unseren Dienst bereit. Am Ende des Tages können wir nur so viel geben, wie wir selbst empfangen haben. Und Jesu Beispiel, es zeigt uns sehr deutlich, dass sein Dienst mit neuer Kraft unvermindert weiterging. Er tat weiter Wunder. Er begegnet Petrus auf dem See. Er führte weiter diese Streitgespräche mit den Pharisäern. Er heilte weiterhin die Kranken. Er predigte auch weiter, weil er Zeit zum Auftanken genutzt hatte. Und deshalb, ihr Lieben, ist diese Zeit so immens wichtig für uns. Und jetzt schließe ich, und ich sagte, ich möchte das mit einem Beispiel tun, wo wir jemanden sehen, der durch das Auftanken davon abgehalten wurde, aufzugeben. Es ist David, dieser große König David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Es gab eine Zeit in seinem Leben, wo er müde war von der Verfolgung Sauls, wo er sich infolgedessen auf die Seite der Philister schlägt, wo er mit den Philistern, stell dir das vor, David, König Israels, wo er mit den Philistern in den Krieg gegen Israel ziehen will. Und er tut das und plötzlich schlägt ihm Misstrauen entgegen. Man weist ihn ab und man schickt ihn zurück nach Ziklag. Und jetzt kommt er nach Ziklag. Und er muss feststellen, dass Ziklag ausgeraubt wurde. Und alle Bewohner, die Frauen, die Kinder, die sie zurückgelassen haben, sie wurden als Gefangene mitgenommen. Sie wurden komplett beraubt. Und was dann? Die Menschen, die mit ihm zurückgegangen sind, die ihn geleiteten, sie wollten ihn steinigen. Man wollte ihn umbringen. Man sah in ihm die Schuld. Und was tat David? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er hat nicht aufgegeben. Ihr Lieben, und dazu möchte ich uns einladen. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen empfindest. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ob dein Tank leer ist, ob dein Tank voll ist. Aber weißt du, es wird Zeiten geben, und wenn Gott es uns erleben lässt, auch im kommenden Jahr, wo der Tank leer sein wird. Und dann möchte ich dich einladen an Christi Stadt. Nutze diese Gelegenheit, um aufzutanken. Und vielleicht bist du heute hier, dass du dieses Gefühl gar nicht mehr kennst, aber eben Sehnsucht danach hast. Auch dann möchte ich dich genau dazu einladen, wieder dahin zurückzukehren, zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, Gott will das tun. Er lädt dich dazu ein. Du darfst diese Gelegenheit heute nutzen. Du darfst einen neuen Anfang mit dem Herrn machen. Und ich möchte dir für das nächste Jahr eine Gedankenstütze mitgeben. Wenn du Autofahrer bist, dann wirst du irgendwann an die Tankstelle ranfahren. Und nimm das doch zum Anlass, einfach mal darüber nachzudenken: Herr, wie sieht es in meiner Seele aus? Muss sie auch auftanken? Jedes Mal, wenn du tanken fährst, frage dich das, ob es nicht an der Zeit wäre. Und natürlich darfst du das öfter tun. Tu von deiner Seite alles, was dazu nötig ist, und vertraue darauf, dass Gott das Seine tun wird. Und dann lass das neue Jahr ein Jahr sein, an dem du so oft wie nie zuvor auftankst. Es wird für dich gut sein, es wird für dein Umfeld gut sein, es wird für die Gemeinde gut sein. Ich wünsche, dass Gott dir und mir dabei hilft. Amen.